Krankenstand reduzieren, Motivation steigern, Nachfolge gestalten. Das klingt nach drei verschiedenen Baustellen. Letztendlich ist alles dieselbe Frage. Das sagt zumindest mein Interviewgast Marina Diané. Marina begleitet seit fast 20 Jahren Inhaber und Geschäftsführende kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Ihr Ansatz verbindet mentale und körperliche Gesundheit mit unternehmerischer Klarheit. Was brauchen wir, um leistungsfähig zu bleiben? Als Mensch, als Team, als Organisation. Wir sprechen darüber, warum Führungskräfte in der Baubranche oft zu spät reagieren und was es braucht, um früher hinzuschauen. Wir reden über Präsentismus, über Unternehmenskultur und den Zusammenhang zwischen Selbstfürsorge und Entscheidungsqualität.
Tragweite, Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
Ja, hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Tragweite-Folge. Ich freue mich auf ein heutiges Interview mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich die Marina Diané eingeladen. Marina, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auf deine Einladung, habe ich mich sehr gefreut, und auf unser Gespräch jetzt gleich. Wir haben echt spannende Themen heute. Ja,
genau. Du hast einen, wie wir im Recruiting sagen, außergewöhnliches Profil. Und unter anderem hast du Bauingenieurwesen in Moskau studiert. Das ist aber nur ein kleines Element deines Werdegangs. Bevor ich das jetzt halb gut darstelle, würde ich einfach gerne dir das Wort übergeben. Magst du dich einmal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer?
Sehr gerne. Und ich versuche mich jetzt kurz zu halten, weil die Geschichte ist auch lang und mein Weg war auch lang zu dem, was ich mache. Und diese kleine Episode mit Bauingenieurin, also mein Berufswechsel war durch meine Gesundheitskrise verursacht, wo die Ärzte mich einfach abgeschrieben haben und haben gesagt, keine Angst, es wird irgendwann schlimmer und schlimmer, aber du kannst Todesspritze mit deiner Diagnose bekommen. Und genau, das war mit 30 für mich nicht akzeptabel. Und deswegen habe ich einfach geguckt, okay, was kann ich weitermachen? Und als allererste war mir wichtig, auf die Beine zu kommen, also kraftmäßig, gesundheitsmäßig und so weiter. Und so hat sich meine Auswanderung ergeben. Und dann habe ich nochmal studiert, Diplom Sozialwesen habe ich studiert und Gesundheitspädagogik gleichzeitig und ganz, ganz viele Dinge parallel, was mentale und körperliche Gesundheit auch verbindet. Also ich bin integralsystemische Coach, Aufstellungsleiterin, Transformationsbegleiterin, NLP-Lehrtrainerin und Lehrcoach und gleichzeitig Yoga-Lehrerin, Kampfkunst, Kwandao, Kung-Fu-Trainerin, Fitness-Trainerin und so weiter. Alles, was man machen kann, um sich in bestmöglichen Zustand zu bringen. Und
Ganz kurz einmal einhaken, das ist ja schon wahnsinnig viel, wir könnten über jedes einzelne Thema schon sprechen. Nur um das mal so ein bisschen einzuordnen, dein Bauingenieurwesen-Studium war ja Anfang, also 89 bis 94, glaube ich, ne? Oder?
Oh Gott, ich bin Baujahr 72, mit 18 habe ich angefangen zu studieren. Rechne mal.
Genau, das heißt, du hast dann aber auch, ne, wenn du in Moskau studiert hast, war das ja auch eine ganz wilde Zeit, ne, 89 und die folgenden Jahre. So, damit man auch ein bisschen einordnen kann, sag ich mal, aus welcher Zeit.
Das ist immer eine wilde Zeit, aber auch damals ja,
Zeit. Hast du vollkommen recht, ist es immer, ja, man muss ja sagen, ein Stück weit leider. Genau, aber das heißt, du hast dann so Anfang der 90er in Russland gelebt und studiert. Ja. Und bis dann, dann hattest du starke gesundheitliche Probleme, kann man ja sagen. Du hast es eben angedeutet. Und wann bist du dann nach Deutschland gekommen?
2002. Im Sommer. Ich habe, ich war ja Russin einfach ohne Bezug. Also ich war nicht diese Auswanderwelle oder auch jüdische Wurzeln habe ich nicht. Ich habe einfach mir so ausgedacht als schönes Ziel, Auswanderung nach Deutschland und ein Ticket gekauft, hin und zurück, war gültig innerhalb eines Jahres. Und so bin ich hierher und alles hat geklappt, funktioniert. Und alles, was bei mir geklappt hat, gebe ich meinen Kunden weiter. Wie setzt man Ziele, wie setzt man die um und wie macht man das am einfachsten und auch ohne gesundheitlichen Preis zu bezahlen, wenn es zu anstrengend wird oder zu viel wird. Du kannst mich steuern, also weil
ja, ja, genau. Erzählen. Genau, ja. Ja, vielleicht um das so ein bisschen noch einzuordnen, du hast dann in Fulda Sozialpädagogik studiert, ne?
Ja, genau.
Genau, das heißt, da auch so nochmal eine zweite akademische Basis gelegt. Und du hast eben schon in einem Schnelldurchlauf gesagt, du hast dich mit Kampfsport beschäftigt, mit mentaler Gesundheit, mit Coaching, mit Yoga, also in vielerlei Dimensionen und Hinsicht. Das heißt aber, aus einem persönlichen Leidensdruck oder aus einer persönlichen Erfahrung heraus hast du gemerkt, wie wichtig Gesundheitsthemen sind, nicht nur für das Leben insgesamt, sondern natürlich auch für die Arbeitswelt, für die Berufswelt. Und dann hast du seit 2006, meine ich, ne, den Weg der Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit eingeschlagen, ne?
2006 war ich fertig mit dem Studium und für das Anerkennungsjahr bin ich zum Volkswagenwerk Kassel für ein Jahr gekommen. Und dann war erster Satz, bei uns geht's nur ums Praktikum, also geht nicht zu verlängern. Und ich war weltweit erste Gesundheitsmanagerin, die auch fest angestellt wurde. Und da habe ich 7 Jahre auch als Gesundheitsmanagerin dort gearbeitet. Und dann kam fast 2 Jahre in Amerika die Zeit. Und danach habe ich Entscheidung getroffen, nach Berlin zu kommen. Das war schon lange mein Wunsch. Und nicht nebenberuflich selbstständig zu sein, sondern wirklich Vollzeit selbstständig Unternehmerin zu werden. Und das war dann seit 2014 bin ich in Berlin und mache nichts anderes, als kleinen mittelständischen Unternehmen zu helfen, maximalen Erfolg zu erreichen und dass die Geschäftsführende wirklich frechste Träume erfüllen, was Unternehmen angeht oder was die Zukunft angeht. Und zwar so, dass das Team hinter denen steht und wirklich aus voller Kraft unterstützt. Und genau, das ist, was ich jetzt gerade mache.
Ja, man merkt das dir auch an. Also du hast ein sehr hohes Energielevel, bist sehr umtriebig, hast schon viel gemacht. Ich habe auch, ne, du hast in deinem LinkedIn-Profil verschwiegen, die Zeit bei VW zum Beispiel. Da steht nämlich, dass du seit 2006 freiberuflich bist. Also das ist
danke für den Hinweis, dann ergänze ich. Seit 2. Oktober 2007 bin ich selbstständig geworden mit Business Health. So, und seitdem schreibe ich das wieder.
Genau. Ja, und also das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt, das haben wir eben schon angerissen. Du hast ja auch bei dir die Themen Krankenstand reduzieren, Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhöhen. Du kennst es aus eigener Erfahrung, hast dich mit den verschiedenen Dimensionen beschäftigt. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich jetzt in der Personalverantwortung bin und Geschäftsführung innehabe, wenn ich mich um das Thema Krankenstand reduzieren sorge? Ist ja tatsächlich ein Thema, was durch die Medien war ja auch eine Riesendiskussion, die Deutschen sind so oft krank und so weiter. Was sind denn so deine, was sind so deine Haupterkenntnisse in all den Jahren? Was sind denn Gründe für einen hohen oder erhöhten Krankenstand in den Firmen in Deutschland?
Ja, wo fange ich an? Also gute Nachricht, es ist alles viel einfacher, als es erstmal so wirkt. Und auch gerade in der Fachsprache ist es leider, wirkt so negativ oder kompliziert. Also psychische Gefährdungsbeurteilung, das klingt alles nach, oh mein Gott, bekloppten Analyse, keine Ahnung, wir sind alle, ticken nicht richtig und so weiter. Und das Spannende ist, dass dahinter ganz einfache Ideen stecken, dass man einfach regelmäßig Zeit nimmt, so wie es für ein Unternehmen oder eine Abteilung auch passt, zu schauen, was läuft bei uns gut, was sollen wir behalten und was können wir verbessern. Mehr ist es nicht. Und das wie Zähne putzen, wie sich duschen, also wirklich regelmäßig schauen, was macht Stress. Also und zu deiner Frage, das nicht zu machen, führt dazu, dass es irgendwann sich ansammelt, ob es jetzt auf individuelle Ebene, das heißt so schön interessierte Selbstgefährdung, dass wir wissen, dass irgendwas für uns nicht gut ist. Aber soll man sich nicht anstellen, schaffe ich schon und noch ein bisschen und so weiter. Und dass wir unsere Grenzen überschreiten und dass es wie Kredit nehmen. Irgendwann kommen Zinsen, richtig dicke Zinsen. So. Und einfach früher anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist auch Vorteil, zum Beispiel am Arbeitsplatz zu machen. Da geht's noch um gesunde Menschen. die einfach gesund bleiben sollen und ja, dass darauf geachtet wird. Und genau, und alles, was Stress verursacht, alles, was zu anstrengend ist, alles ist, was keinen Spaß macht, also Arbeit macht Spaß oder krank. Alles, was nervt, ärgert, Konflikte, einfach ineffektive Arbeitsabläufe und so weiter. Wenn es so sich ansammelt, irgendwann ist es schwer, ist es viel, ist es Belastung und irgendwann kann man dadurch wirklich dann auch auch auf körperliche Ebene Erkrankungen bekommen. Und das dauert, 7 Jahre, sagt man, braucht so ein Durchschnittsmensch, um irgendwelche so vage Empfindungen in eine Diagnose umzuwandeln. So, das heißt, so viel Zeit haben wir zu reagieren. Und dass es nichts ist nur gut oder schlecht, hat auch Schattenseite, dass es wie mit diesen armen Fröschen, die ins kochende Wasser geschmissen werden. Weißt du, was passiert mit einem Frosch, wenn es in kochende Wasser geschmissen wird?
Ja, genau, der springt direkt raus. Ne?
Springt raus, genau. Ja. Wenn es uns so wehtun würde, würden wir sofort rausspringen wollen. Aber wir haben so viel Zeit, um daran zu gewöhnen. Und das passiert mit dem Frosch, wenn auf den Herd gestellt wird und langsam erhitzt.
Ja. So. Jetzt ist ja, also jetzt gerade so die Branche, in der wir bei Riverside unterwegs sind oder auch ich jetzt seit Jahren unterwegs bin, das ist ja eine Baubranche, Handwerk, Ingenieurwesen, Architekturwesen. Da ist es jetzt nicht unbedingt so en vogue, dass man über seine Gefühle spricht, über seine, sag ich mal, Bedürfnisse und Schwächen zeigt. Also da gibt's natürlich auch Unterschiede, ne, je nachdem, wo man hinschaut. Aber das, ich würde das mal in vielen Stellen eher als ein traditionelles Milieu bezeichnen, wo man eher sagt, okay, komm, durchhalten, ne, Zähne zusammenbeißen und jetzt keine Schwächen jetzt hier offenbaren. Eine solche Kultur macht es ja, würde ich jetzt mal sagen, noch schwerer, das zu merken, zu akzeptieren und anzusprechen. So, ne? Was sind denn deine Erfahrungen oder vielleicht auch so deine Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn es in einem Umfeld gar nicht unbedingt üblich ist, dass man seine Überlastung, seine Stressfaktoren, seine Frustration, seine Schwächen so zeigt?
Was du sagst, stimmt absolut. Das lernen wir nirgendwo, also wo lernt man sowas? Nach einem Herzinfarkt, bei einer Reha-Maßnahme irgendwie auf eigene Bedürfnisse zu achten. Es ist besser, früher zu machen. Und was du jetzt so kompakt beschrieben hast als Kultur, als Haltung und so weiter, das stimmt und das führt zu sehr hohen Kosten. Menschen macht es keinen Spaß, die gucken dann sich um, wo es vielleicht leichter geht. Also die Werte sind jetzt ganz anders bei jungen, talentierten Mitarbeitenden und die können auch sehr schnell Ersatz finden, also wenn sie umschauen. So, das ist Problembeschreibung. Und das Geniale dabei ist, das ist ja alles nur im Kopf, so eine Haltung. So eine Haltung, so eine Unternehmenskultur und auch Vorteil vom kleinen Unternehmen, diese Haltung ist viel schnell zu ändern als jetzt in einem Weltkonzern oder so. Das heißt, wenn diese Erkenntnisse bei einem Geschäftsführenden, bei einem Entscheider stattgefunden haben und ich sage, es kostet nichts, es ist einfach das neue Zellen, neue Verbindung schaffen im Kopf, zack. Und geändert. Man muss jetzt nicht neues Gebäude bauen, neue Programme installieren. Kostet nichts. Nur diese neue Synapsen bauen. Mit dieser Frage stellen, wie können wir besser? Und dass es nur so normal ist, was du beschrieben hast, macht ja einfach besser zu sein als die Konkurrenz. Viel besser als die Mitbewerber. Also sei der Erste, der das verstanden hat, der das umgesetzt hat. Und sei verblüfft, wie einfach es geht.
Ja, wenn du sagst, kostet nichts, also finanziell, ja, sehe ich das, kann ich das nachvollziehen. Allerdings, ne, es ist ja, es kostet, würde ich jetzt mal behaupten, es kostet eine gewisse Überwindung, es kostet Anstrengung, es kostet Aufmerksamkeit und
Wenn ich ganz kurz reinquetschen kann, was kostet das nicht zu überwinden?
Ja, okay, genau, ja, das was ist dann die Kosten. Genau,
es nicht das zu machen. Haben wir eine Wahl überhaupt? Ja. Wenn ich vergleiche, was das kostet und was das kostet?
Mhm, ja.
Ja.
Ja, absolut. Also ich plädiere ja auch dafür, dass man sich damit beschäftigt, aber die Realität zeigt ja, dass es nicht das Thema Nummer eins ist oder auch nicht Thema Nummer zwei, auch nicht Thema Nummer drei, mit dem man sich oft beschäftigt. Oft, du hast es eben gesagt, die meisten lernen es nach dem Herzinfarkt, aber nicht die fünf Jahre davor, ne, zum Beispiel. Und wenn man jetzt mal an eine Firma denkt, dann ist so meine Beobachtung, sich systematisch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, psychischer Gefährdungsbeurteilung, sowas. Also ehrlich gesagt kenne ich sehr wenige Unternehmen, wo das wirklich ein Top-Thema ist. Die meisten vernachlässigen das bis zur völligen Ignoranz. So, ne? Und insofern, dann, wenn es aber dann, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, das Geschrei ist dann groß. Und natürlich sind wir dann oft dann da auch mit im Boot, wenn Mitarbeiterschaft wegbricht, wenn Leistungsträger von heute auf morgen rausbrechen, wenn Teams nicht mehr funktionieren, also wenn quasi der Herzinfarkt im Unternehmen passiert ist, dann wird natürlich irgendwie versucht, wie kriegen wir das jetzt gerettet, dann ist es aber ja vielleicht teilweise schon zu spät, beziehungsweise ist schon Schaden entstanden, so, ne? Deswegen vielleicht nochmal so der Punkt zurück, wenn man, du sagst, es müssen nur eigentlich die Synapsen sich verbinden, es muss eine neue Perspektive eingenommen werden. Was ist denn aus deiner Erfahrung der Grund, warum das so selten passiert und so schwer ist? Also was ist so was ist die Ursache davon, dass es eben nicht ein Top-Thema ist?
Ja, eine von Definitionen von Gesundheit ist, Gesundheit ist das Schweigen von Organen. Wir bekommen so tolles System geschenkt. Und wir machen uns jahrzehntelang in der Regel überhaupt keinen Gedanken, was muss ich machen, damit es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und das nehmen wir für selbstverständlich. So. Und wenn es dann anfängt, irgendwo nicht mehr zu funktionieren, Schmerz zu verursachen, dann nehmen wir das nicht jetzt einfach als Feedbacksystem. Oh, muss man tanken, muss man Öl wechseln, muss man irgendwas, Inspektion machen, sondern irgendwas versagt in mir und so weiter. So. Und wie war deine Frage? Also wie kommt es dazu, dass wir zu spät? Und es ist nie zu spät, solange wir warm sind. Das ist ja auch Unterschied. Unser Körper, unser System kann sich selbst reparieren. Und das ist nicht 0, 100, gesund, krank, Herzinfarkt, kein Herzinfarkt, sondern auch beim Herzinfarkt diese 7 Jahre und so weiter. Es ist irgendwie schwer um das Herz. Oh, kann nicht schlafen. Es fängt harmlos an. Und deswegen ist es einfach viel leichter, günstiger, schneller und besser, früher schon auf Spannungen achten, bevor ich da blau liege und nichts mehr geht. Also wirklich diese Spannungen, diese Körperwahrnehmungen wahrnehmen. Es ist ja wahr, es ist da und nicht verdrängen oder mit Symptombehandlung, keine Ahnung, hoher Blutdruck zeigt, dass die Blutgefäße enggestellt sind, dass Sympathikus aktiviert ist in unserem Nervensystem. Also es wäre logisch zu sagen, okay, dann aktiviere ich mal Parasympathikus. Und was wir machen, gehen zur Apotheke, bekommen irgendwelche Medikamente, schnell einwerfen, nichts lernen, nichts ändern, weitermachen. Also das hat dann hohen Preis irgendwann. Und deswegen, niemand macht Rückengymnastik ohne Rückenschmerzen. Ist schon okay, aber besser, okay, wenn so leichtes irgendwie ziehen oder komisch, dass ich da anfange zu reagieren, individuell oder systemisch, als ich liege und ohne Spritze gar nichts geht und muss operiert werden. Also es ist einfach nicht sinnvoll, so lange zu warten. Ja. Einfach, wenn es was auftaucht, darauf reagieren.
Ja, spannend finde ich, dass von der Denkweise her, ne, ich glaube, jetzt in unserer Zielgruppe, sagen wir jetzt Bauingenieure, dass da ja im Grunde genommen das Instrumentarium und die Denkweise definitiv vorhanden ist. Ich denke zum Beispiel an Bauwerksmonitoring, ja. Also wenn eine Brücke, da wartet man ja auch nicht, bis sie eingestürzt ist, sondern man achtet schon auf Veränderungen, die man ja auch, ich meine, teilweise technologisch, teilweise dann visuell beobachten kann und so weiter. Und dann werden ja auch Maßnahmen ergriffen, bevor es zu spät ist. Aber du wolltest gerade noch was dazu.
Genau, ganz wichtig, es ist nicht das Ziel Gesundheitsmanagement oder Gesundheitserhaltung. Es ist einfach Voraussetzung, dass wir unser Business-Spiel weitermachen können. Und im guten Zustand können wir einfach besser denken, ohne Kopfschmerzen, ohne keine Ahnung welche Schmerzen oder Einschränkungen. Es ist einfach besser, im guten Zustand zu arbeiten. Es geht am Arbeitsplatz um darum, dass ein Unternehmen irgendwas Sinnvolles auf die Beine stellt, Kunden glücklich macht und so weiter. Und dafür brauchen wir Kraft, dafür brauchen wir einfach Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und dafür.
Das heißt, es ist kein nice to have, es ist eigentlich die grundlegende Voraussetzung davon, dass man überhaupt sein eigenes Geschäft fortsetzen kann. Ja? Ohne gesunde Mitarbeitende und in dem Sinne dann ja auch leistungsfähige Mitarbeitende kann man seine eigene Firma dann irgendwann auch zumachen. Ne?
Ja, und genau. Es gibt ja diese schreckliche Zahlen von Gallup Motivationsindex. Ne? Jedes Jahr 9%, 10% mal 11% von Mitarbeitern sind engagiert und also es hat ja miteinander zu tun, dass jemand gut gelaunt ist, motiviert und dann auch Kraft hat. Das heißt, mit einem Schlag mindestens zwei Fliegen, dass Menschen leistungsfähig an sich sind, aber dann auch motiviert, die haben Bock, die sind dankbar, die wollen das, die wollen hier sein, die können auch nicht abgekauft werden, weil das ist noch nicht selbstverständlich. Und wenn es in einem Unternehmen entsteht, dann
Das ist auch ganz spannend, ne? Weil oft wird ja dann über den Krankenstand gesprochen, aber das, was davor stattfindet, ne, also mangelnde Frustration, mangelnde Leistungsbereitschaft oder auch mangelnde Konzentrationsfähigkeit, was auch immer, das heißt, bevor es wirklich zur Krankmeldung kommt oder zum krankheitsbedingten oder zur Krankschreibung, da findet ja auch schon ein Leistungsverlust statt, eine irgendeine Form von destruktiven Verhaltensweisen. Und wenn man nur den ganzen Tag mit seinen Kollegen zusammen rummeckert, wie scheiße der Job ist, dann, das ist ja auch schon ein Schaden, der entsteht noch vor der offiziellen Krankmeldung. Das heißt, das taucht ja noch nicht mal in der Statistik auf, wie viele Tage und Stunden suboptimal verlebt und gearbeitet werden. So, ne? Das sind ja auch alles Einflussfaktoren noch, ne?
Und ich glaube, das kann wirklich jeder Ingenieur verstehen, jede wirklich Führungskraft. Das ist besser, wenn die Mitarbeiterstand an der, Kaffeemaschine irgendwie zu lästern oder sich zu beschweren, einfach Energie verwenden, um das nächste Projekt zu rocken oder Kunde anzurufen und fragen, wie zufrieden er ist. Also,
Aber angenommen, ne, man hat das jetzt, man trägt Verantwortung, hat es verstanden und ich sage, okay, ich möchte jetzt den Krankenstand reduzieren, die Motivation erhöhen, die Zufriedenheit vergrößern. Hast du da so ein paar praktische Tipps? Was kann ich tun als Führungskraft, als Geschäftsführender, wenn ich meine Mitarbeitenden, wenn ich mich darum kümmern möchte, dass es denen besser geht?
Als sehr leichte und sehr machtvolle Maßnahme allein die Fragestellung ändern. Nicht, was kann ich machen mit dem Krankenstand, weil dann ist meine Aufmerksamkeit auf dem Krankenstand. Und stattdessen Frage stellen, was brauchen wir, um gesund zu bleiben? Was brauchen wir, um weniger gestresst zu sein, um Energieverluste zu vermeiden? Allein diese Fragestellung verändert alles, weil dann lande ich in eine ganz andere Welt mit ganz anderen Lösungen. Solange ich auf den Krankenstand gucke und gucke, wie ich das reduziere, ich sage jetzt ganz provokativ, kann man einfach grimmiges Gesicht machen als Führungskraft, jedes Mal, wenn Krankschreibung irgendwie angereicht wird und restliches Team auch wissen lassen, dass jetzt echt nicht in Ordnung ist. So, was passiert? Passiert dann, das heißt Absentismus und Präsentismus. Absentismus, wenn jemand weg ist. Präsentismus, wenn jemand nicht gesund ist, trotzdem kommt. Und Präsentismus kostet einem Unternehmen 10-mal mehr, als wenn jemand, wenn es wirklich notwendig ist, Zeit nimmt, um zu genesen und zurückzukommen.
Woran liegt das? Also warum kostet das mehr?
Entstehen chronische Erkrankungen. Das ist ja, warum Gewerkschaften dann irgendwann angefangen haben mit betrieblichen Eingliederungsmanagement, weil nach 6 Wochen einfach laut Statistiken die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung das wirklich chronisch manifestiert, für lebenslang, für Renten irgendwie Rentenfall zu sein und so weiter. Es wird dann teuer für alle Beteiligten. Deswegen haben die Sozialpartner jetzt geben so viel Unterstützung, damit die Unternehmen diese 6 Wochen Krankschreibung nicht überschreiten und Mitarbeitende unterstützen, arbeitsfähig wieder zu sein. Woran das liegt? Also je länger wir warten, je länger bleibt der Frosch in diesem heißen Topf, desto trauriger irgendwann. So. Mhm. Und das zeigt sich in allen Statistiken. Am Wissenmangel liegt es nicht. Also, ja, nur wollen wir das nicht sehen, weil es irgendwie, ach, das noch. Mhm. Ich bin ohnehin überfordert. Und da ist mein zweiter Tipp, ohne schlechtes Gewissen, sich selbst als Führungskraft, als Geschäftsführung, in welcher Rolle du auch bist, zu erlauben, auch gesund zu leben, auch entspannt zu leben, auch leicht zu haben. Das ist wie im Flugzeug, Sauerstoffmaske erstmal selbst anziehen. Mhm. Weil Führungskräfte, Entscheider, Geschäftsführung sind so wichtige Multiplikatoren für die Werte, die gelebt werden. Wenn die mit Husten kommen, wenn die, keine Ahnung, mit Spritzen da irgendwie gesund gespritzt werden und so weiter. Es ist klar Botschaft, ich erwarte, dass ihr das auch macht. Mhm. Auch hinausgesprochen. So. Ja. Und das zu ändern, was brauche ich persönlich, um, ja, liebereich und gesund, um lebenslang wirklich Kraft zu haben, Bock zu haben, breit zu lächeln, zufrieden, was brauche ich?
Mhm. Ja.
Und dann als Dritte mit dem Team darüber sprechen. Was brauchen wir? Wie seht ihr das? Willst du Homeoffice, willst du Büro, willst du das, willst du dies, brauchst du das, brauchst du dies? Also da muss man natürlich gucken, jedes Team ist anders, aber allein diese Fragen nicht tabuisieren, sondern fördern, als Führungskraft diesen Rahmen schaffen, ob es einmal im Jahr, ob es einmal in 3 Jahren, ob es einmal im Quartal, was machbar ist, mit irgendwas anfangen. Leute, was brauchen wir? Welche Ideen habt ihr?
Wenn ich jetzt dir dazu höre, die 3 Tipps, also die Fragestellung verändern, also den Fokus weg vom Krankenstand hin zur Gesundheitsaufrechterhaltung oder Steigerung. Der zweite Tipp, vorbildlich sein oder Vorbild sein, auch was gesunde Lebensführung und Arbeitsweise angeht. Und das dritte dann zuhören und Ideen sammeln. Jetzt stelle ich mir den einen oder anderen konkreten Fall auch aus meinem Netzwerk vor. Dann denke ich mir, okay, wenn jetzt der zweite Tipp nicht befolgt ist, also wenn ich quasi eine selbst schon ungesund lebende, überlastete Führungskraft bin und dann meine Mitarbeitenden frage, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen gerne mehr Homeoffice, wir wollen gerne Teilzeit, wir wollen gerne flexiblere generell Bedingungen, wir wollen vielleicht auch Massage am Arbeitsplatz, was auch immer. Dann kann ich mir vorstellen, also habe ich es auch schon gehört, dann gehen bei der Führungskraft die Lampen an im Sinne von, ja klar, wie sollen wir das denn jetzt noch on top alles organisieren? Teilweise dann auch doch finanzieren. Wie sollen wir mit dieser größeren Herausforderung, ja, Flexibilität heißt ja auch ein höherer Koordinationsaufwand. Das heißt, wenn ich mich jetzt in die Perspektive einer bereits schon überforderten und überlasteten Führungskraft hineinversetze, wenn man es nicht geschafft hat, sich selbst zu gesund zu regulieren und dann fragt, was wollt ihr denn? Dann kommt natürlich, wir wollen noch mehr oder wir wollen was anderes. Dann kann ich mir vorstellen, so habe ich es auch schon öfters gehört, dann wird das abgewiegelt im Sinne von, nein, das können wir nicht. Das können wir nicht machen, weil dann kommen irgendwelche Gründe. So, ne? Deswegen, korrigiere mich da gerne, wenn du das anders siehst. Ich denke mir, dass diese Selbst, wie mit der Maske im Flugzeug, diese Selbstfürsorge ist der erste Schritt, bevor man das Team oder die Mitarbeiter ermuntert, Veränderungen herbeizuführen. Erstmal muss ich in der Lage sein, selber diese Erkenntnisse, die dann kommen, diese Wünsche, die geäußert werden, auch ehrlich vom Herzen und von den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, umsetzen zu können. Ist das die richtige Deutung oder würdest du mir da widersprechen?
Ich bestätige das und das habe ich auch wirklich sehr oft erlebt, dass gerade am Anfang, wo wir anfangen darüber zu sprechen, dass Geschäftsführende dann wirklich sauer sind, weil es den Mitarbeitern auch leichter geht irgendwie. Die kriegen regelmäßigen Gehalt, die müssen nicht schlaflose Nächte haben und so weiter. Und dann noch irgendwie Fußmassage, also geht's noch? Und darum geht's nicht, weil Erstmal zu deiner Frage. Ja, absolut. Bevor du selbst diese Haltung hast, also Verhalten an sich, irgendwie Podcast hören oder irgendwie vielleicht Tipp, weiß ich nicht, bei Berufsgenossenschaft lesen und so und das umsetzen, das ändert noch gar nichts. Es muss die Haltung sich ändern. Und wenn ich selbst überlastet bin, also es wäre gut, darauf auch zu achten. Und das ist ja gar nicht so gemeint, ich muss für die was organisieren. Die Frage ist gemeint, was brauchen wir gemeinsam?
Ja, ja.
Und je nach Unternehmenskultur, aber gerade in kleinen so Bauingenieurbüros, Technikbüros und so weiter, ist ja meistens überschaubares Team. Und die Geschwindigkeit, wie das passiert, allein wenn der Geschäftsführende sich selbst mal gesteht, wirklich ganz ehrlich, also im Coaching sagen denn auch die Geschäftsführende, wenn ich zu gestresst bin, bin ich wie, als ob mir ein Brett auf den Kopf irgendwie gefallen ist. Ich kann nicht denken. Mhm. Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn ich nicht denken kann.
Ja.
Und natürlich haben wir Angst am Anfang vom Schmerz, einfach das, ich mache was falsch, ich muss jetzt was ändern, ich habe bis jetzt Fehler gemacht. Aber es ist viel einfacher, weil das nicht zu machen, verursacht dann noch größeren Schmerz und noch größeren, weil es verschwindet nicht von allein. Und deswegen kann man ja Hilfe in Anspruch nehmen, ob es Coach, ob es Therapeut, ob es guter Freund, ob es Frau, ob es sonst was. So. Aber es geht auch leicht. Und das ist diese Haltung, okay, was muss ich für die noch machen? Das als Zahnziehen, gar nichts. Wir sind alle hier zusammen, um gemeinsam was zu bewirken. Ich habe Rolle Geschäftsführende, solange ich das selbst noch will. Ich kann das teilen, ich kann das abgeben, ich kann das so. Und es geht um diese Win-Win-Win-Situation. Nicht ich muss alles wissen, für die da machen und dann meckern die noch. Ich habe schon Unternehmen erlebt, wo die Geschäftsführung Sauna für die Mitarbeitenden gebaut hat, ohne Leute zu fragen. Und Leute waren sauer nach dem Motto, dafür hast du Geld und was wir wirklich brauchen. Also um das zu vermeiden, frag deine Leute.
Ja.
Und, da, und noch nicht ich und die da, sondern okay, ob es für mich passt, dass ich dann irgendwann anfange, mit denen zu sprechen. Hoffentlich bist du in diesem Prozess irgendwann. Aber mindestens, dass du für dich das geklärt hast, so als Geschäftsführer, ob es im Coaching, ob es, keine Ahnung, gibt es ja Mastermind-Gruppen und so weiter. So. Und dann mit dieser veränderten Haltung. Und dann, wenn ich das frage und offen bin, also ich muss ja auch nicht alles machen, was die vorschlagen. Und meine Erfahrung ist, ich bin nächstes Jahr 20 Jahre unterwegs damit. Ist noch nie passiert, dass die Beschäftigten sagen, jo, dann musst du uns das bezahlen, das umbauen, das machen. Niemals. Die machen Gedanken, oh, und wie machen wir das? Und hier kann man sparen und hier kann man ändern und verbessern. So, und nach dem ersten Schritt, nach dem ersten Gespräch, nach dem ersten Workshop, wie auch immer, kommt so Erleichterung. Es ist auch für mich leichter, es ist insgesamt besser, die lächeln und sagen, danke, Chefe, sowas habe ich noch nie erlebt.
Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, also dieses gemeinsame Verständnis, also das, ein Verständnis von einem gemeinsamen Anliegen, ne? Dass man nicht ich gegen die, die gegen mich, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel, wir entwickeln gemeinsame Ideen, erkennen vielleicht auch gemeinsam, wo wir da über das Ziel hinausschießen, was vielleicht nicht möglich ist, aus welchen Gründen. Also das ist, glaube ich, dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und du hast eben etwas sehr Wertvolles gesagt, finde ich, nämlich wer gestresst ist oder unter einer starken Last sich befindet, ne, wie mit dem Brett auf dem Kopf, kann nicht klar denken. So, und ich denke, also ich denke jetzt gerade nicht gestresst darüber nach, dass die Zeiten, in denen wir uns ja gerade befinden, also viele Unternehmen stehen vor enormen Herausforderungen, ne, sag ich mal, Wirtschaftskrise, alles, was damit zusammenhängt, generell transformatorische Herausforderungen, ne, wir sollen nachhaltiger werden, wir wollen digitaler werden, ne, jetzt haben wir auch noch die Generationenunterschiede und so weiter, ne, und Krieg auf der Welt an verschiedenen Stellen, das hat dann Auswirkungen auf Lieferketten und so weiter. Das heißt, die Probleme sind ja auf keinen Fall leichter geworden, sondern eher komplexer. Es ist strategisches Denken gefragt, es ist im Grunde genommen ruhiges Nachdenken und kluges Entscheidungen treffen gefragt. Umso wichtiger ja, dass gerade die entscheidenden Personen sich in einem guten Zustand befinden, ne? Also entspannt sind, gesund sind, klar denken können, um keine Folgefehler zu produzieren durch Fehlentscheidungen, ne? Oder durch Aktionismus, ne?
Und Zugang zum Neokortex haben, das ist ja Gehirnforschung. Es ist heutzutage alles nachgewiesen. Kann man so Helm aufsetzen und gucken, wo es flackert. Wenn ich entspannt, kreativ bin, satt, ausgeschlafen und in gute Verbindung auch mit Menschen, ob es private Beziehung oder Team und so weiter, kann man sehen, dass das Gehirn da wirklich flackert und Bereiche sind verbunden. Und Stress bedeutet, dass in Amygdala so wirklich Signal ausgesendet wird und ab da ist nichts mehr mit Denken. Da sind wir Tier, da sind wir Neandertaler. Da müssen wir auf die Bäume klettern, auf, keine Ahnung, Feinde schlagen, also ums Leben retten oder ums Leben laufen oder kämpfen. Und da, das ist ja auch diese Herausforderungen, die kommen, die sind so massiv, die sind so einzigartig, das gab es noch nie davor, KI gab es nicht oder und so weiter. Also da brauchen wir wirklich kreative Lösungen, da brauchen wir wirklich Suche nach innovativen eben Lösungen und nicht einfach ackern, das bringt nichts, das funktioniert nicht mehr. So, und dieses Erlaubnis sich geben, Neokortex wieder zu aktivieren, einfach Schluck Wasser trinken. Einmal in den Bauch ausatmen. Es ist alles so einfach, so verblüffend einfach, halt nur machen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist provozierend und herausfordernd, weil es ja ganz viele Überzeugungen, Glaubensmuster und traditionelle Verhaltensweisen eigentlich auf den Kopf stellt, ne? Also ich kenne das dann auch so in verschiedenen Milieus. Da heißt Verantwortung übernehmen heißt die Zähne zusammenbeißen, durchziehen, ja, koste es, was es wolle. Oder Leistungsfähigkeit heißt auch die eigenen Grenzen überschreiten, so, ne? Dann am besten dauerhaft. immer mehr oder immer über 100% gehen. Also das sind ja auch dann teilweise sehr kompetitive Umfelder oder eben sehr mit traditioneller Stärke verbunden, ja, also du musst hart sein, du musst hart bleiben, keine Schwäche zeigen und so weiter. Und das ist ja das Paradoxe, dass diese Mentalität und diese Denk- und Verhaltensweise eigentlich die Schwäche vergrößert, ne? Also man wird, wenn man es mal hart sagt, man wird ja dümmer. Je härter man ist, desto dümmer wird man, so, ne? Und das ist ja dann im Grunde genommen, glaube ich, eine paradoxe Herausforderung, wenn man so sozialisiert ist und das seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht selber gelebt hat, ne?
Genau. Und das heißt so herrlich Glaubenssätze, was ich glaube. Und das ist ja nicht falsch, es ist nicht schlimm, es war zeitlang notwendig oder meine Eltern haben gut gemeint oder Großeltern oder wo ich das aufgeschnappt habe. So, und paar Jahr glauben wir ja, dass Weihnachtsmann gibt. Und irgendwann überprüfen wir diesen Glaubenssatz. Weihnachtsmann sieht wie der Nachbar aus oder wie der Papa. Also, dass wir anfangen zu beobachten. Tut es mir gut, das zu denken? Auch Disziplin und Durchhaltevermögen, das sind wunderbare Eigenschaften. Wie viel davon? Wie oft? Und wann ist was anderes angesagt?
Das heißt, einfach einen reflektierteren, bewussteren Umgang damit. Also auch nicht alles über den Haufen werfen, sondern vielleicht auch wissen, in welchen Situationen brauche ich Disziplin, Durchhaltevermögen und in welchen Situationen brauche ich aber vielleicht auch mal eine Lockerheit oder eine Entspanntheit. Ne? Also, dass man einfach das volle Spektrum der Verhaltensweisen auch für sich akzeptiert und annimmt. So, ne?
Genau, und macht das Beste, was jetzt gerade angemessen ist. Das ist bewusstes Leben, das ist reflektiertes Leben und das ist, was Unternehmer auch unterscheidet von Angestellten. Man kann das Leben einfacher haben, sich anstellen lassen, keine Ahnung, und einfach nach einem Muster ticken und so weiter. Warum tust du dir das an, Unternehmer zu sein? Was willst du bewirken? Welche Fähigkeiten brauchst du? Welche Eigenschaften? Welche Unterstützung? Und dann, Schritt für Schritt umsetzen,
Ja, super spannend. Wir sind jetzt sehr stark in das Thema auch Gesundheit
reingestolpert.
Ja, super, super spannend. Ganz ursprünglich hatten wir uns ein Thema überlegt, das würde ich gerne auch jetzt noch aufgreifen, weil ich das auch super relevant finde, auch gerade für die Zielgruppe, die wir hier erreichen wollen, nämlich das Thema passt auch ein bisschen dazu, ne? Wenn ich in der Geschäftsführung bin und ich weiß, okay, ich befinde mich jetzt auf der Zielgerade meiner beruflichen Laufbahn, das heißt, das große Thema Nachfolge. Nachfolge steht an, was mache ich damit? Was soll ich tun? Genau. Du bist ja selbst da auch sehr erfahren, begleitest auch, coacht auch Geschäftsführende in dieser Phase. Magst du mir da vielleicht oder magst du uns da mal einen Einblick geben, worauf kommt es an bei einer gesunden und gut durchdachten Nachfolgeplanung und Durchführung?
Super gerne. Also dieses Thema Nachfolge hat sich einfach ergeben, weil es oft, sehr oft Stress verursacht im System. Angst verursacht, Chaos und so weiter, Orientierungslosigkeit. Im schlimmsten Fall gehen Menschen, weil die Angst haben, dass sich was ändert und so weiter. Und das immer wieder sich gezeigt hat in unseren Prozessen, die wir in Unternehmen machen. Und schon wieder das Gute ist, alles, was wir besprochen haben, gilt absolut für diese Situation. Nicht das Thema aussitzen wie Herzinfarkt, bis es gar nicht mehr geht. Möglichst früh sich selbst Bild machen, was will ich irgendwann? Will ich, dass das Unternehmen mir irgendwas abwirft? Will ich schenken? Will ich schließen? Will ich, keine Ahnung, was will ich eigentlich? Weil da, ich habe alle Freiheiten auszusuchen, wie ich mir das schön vorstelle. So. Und dann mit dieser Klarheit einfach, auch da kann man das Team fragen, okay, was machen wir damit? Ich möchte in 3 Jahren, ich möchte in 5 Jahren und so weiter. Und kann man dann gucken, passt jemand aus innen rein, als Geschäftsführender, als Nachfolger, also wird das klassisch, wird das selbstorganisiert, agil, und da gibt's so viele Möglichkeiten, dass es wirklich passt, mit irgendwann so zufriedenem, stolzen Lächeln zurückzuschauen, ich habe es alles richtig gemacht. Mhm. Und es passt nicht nur, um wirklich, okay, ich steige aus einem Unternehmen, sondern auch viel früher. Ich will mich als Geschäftsführender entbehrlich machen. Zum Beispiel einen von meinen Kunden wollte ein halbes Jahr mit dem Segelboot einfach unterwegs sein und einfach nicht erreichbar sein. So, und es ist ja nicht Ausstieg und nicht jetzt irgendwie völlige Abgabe. Aber wie kann ich für Zeit lang mich entbehrlich machen? Und meistens kommen dann die Geschäftsführer einfach in Geschmack. Oh mein Gott, ich kann nur Unternehmer sein. Die schmeißen den Laden, die sind zufrieden, Kunden sind zufrieden, mir geht's leicht, kann segeln, solange ich will. Was spricht dagegen? So.
Ja, was spricht dagegen?
Das heißt, es ist dann genau diese Brücke zwischen, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht? Okay, vielleicht weniger arbeiten, vielleicht weniger Verantwortung teilen. Sehr viele Geschäftsführende sind richtig sauer, dass die Leute nicht Verantwortung übernehmen wollen, dass die nicht Entscheidungen treffen wollen, dass sie faul sind, dass die falsch sind und so weiter. Und das zu ändern, wow, ich habe bestes Team der Welt, das mich unterstützt bei allem, was ich da als Wünsche äußere oder dass wir als gemeinsames Ziel irgendwie formulieren. Und das verändert schon wirklich das Gefühl. Mhm. Und dann kann man mit diesem angeschalteten Kortex überlegen, was will ich eigentlich? Was will ich wirklich, wirklich? So beruflich, privat, wie lässt sich das miteinander kombinieren? Ja.
Ja, auch da denke ich, ähnlich wie in einem Gesundheitsthema, was wir eben hatten. Ich glaube, diese eigene Klarheit gewinnen, das ist, denke ich, wirklich der massive oder die Grundlage für alles, was danach kommt. Weil ich kenne auch Nachfolgethematiken, wo dann die ausscheidenden Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen dann sagen, ja, also wenn ich das jetzt, das soll jetzt noch niemand wissen, weil wir haben ja jetzt noch nicht genau den Plan von dem, was dann passiert, und das wirft Fragen auf, dann gehen die guten Leute weg. Vielleicht ungeeignete Mitarbeiter, die sagen, ich will aber jetzt hier die Nachfolge antreten, wo alle wissen, das wird aber nichts, und trotzdem ist aber dieser Ehrgeiz da oder geäußert. Das heißt, dann bringt das Unruhe in das bestehende System rein. Und da kann ich, also ehrlich gesagt, das auch nachvollziehen, wenn man noch nicht selber den Plan hat, dass man es dann auch noch nicht kommunizieren möchte, weil wie geht man dann ein? Wie fängt man denn diese Unruhe, dieses Risiko zumindest, dass da Unruhe entsteht, ein. Also wie ist da deine Empfehlung, wie sieht denn so ein Klärungsprozess aus oder ab welchem Punkt kann man mit den eigenen Mitarbeitenden darüber sprechen? Woran erkennt man das, dass man reif ist?
Herrliche Frage. Also zum einen, ich muss nicht den Plan kennen. Erstmal nur klar sein, was will ich. Also es gibt ja nicht eine Zukunft, die sich irgendwann ergibt, sondern von dem, was ich denke oder was ich mir vorstelle und so weiter, hängt ab, welche Zukunft sich dann ergibt. Mhm. Und deswegen diese Vorstellung, wie es irgendwann sein soll, und diese irgendwann könnte sein heute Nachmittag oder nächstes Jahr oder in 15 Jahren. Mhm. Aber ich gehe wirklich Füße hoch, entspannt, Neokortex angeschaltet, nicht jetzt, oh, jetzt muss ich irgendwas ausdenken und so weiter, sondern sich in guten Zustand bringen und am besten mit Unterstützung, mit einem Coach, der vielleicht so Spiegel vorhält und hilft, auch blinde Flecken zu erkennen und so weiter. Aber so gemeinsam oder auch allein geht's, kann man Tagebuch schreiben, Journalen und so weiter. Also gibt's viele Methoden, sich erstmal vorstellen, was will ich? Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie es geht. Darum geht's noch nicht, aber was will ich? Diese Klarheit brauche ich. Nicht den Plan, Schritt 1, Schritt 120, überhaupt nicht, sondern was will ich? Oh, ich will auf Ibiza leben, von dort zweimal die Woche mich einwählen, die Zahlen gucken im Unternehmen, dem Team schöne Woche wünschen und verschwinden. Was will ich? Oder ich will wirklich 5 Tage hier mitspielen und, keine Ahnung, mich nicht langweilen irgendwie zu Hause. Es ist alles legitim. Was will ich wirklich, wirklich? Mhm. Und dieses Erlaubnis sich geben, ohne, ach was, wenn nicht klappt und so weiter. Also unser Gehirn kann nicht mit negativen Formulierungen was anfangen. Mhm. Also ich stelle mir vor, was ich will. Das ist Klarheit. Mhm. Und dann, auch wenn ich nicht weiß, wie wir das erreichen, hey Leute, ich will in 7 Monaten, noch besser in 7 Jahren, das Unternehmen wirklich in so einer Form verlassen, euch geht's gut, alles läuft wunderbar und ich bin gar nicht da. So. Mhm. Und dann gemeinsam, okay, dieses gemeinsam kann auch auf einen Kreis sich beschränken. Na, es ist je nachdem. Oder schon wieder selbst ausdenken, mit jemandem, mit einem strategischen Unterstützer ausdenken, dann aber wissen lassen.
Ja, ja.
Und diese Minimumklarheit ist, was will ich? Mhm. Wie ich dahin komme? Ich will meinen Urlaub, keine Ahnung, in Bergen verbringen. Okay, was soll ich machen? Ich soll gucken. Ist es Deutschland? Ist es Österreich? Ist es sonst was? Himalaya? Keine Ahnung. Dann ergibt sich, wenn ich weiß. Okay, welche Monate ist gut? Was brauche ich? Ach so, ich soll vielleicht 2 Jahre erstmal Training machen, bevor ich da hochsteige. Und das ergibt sich. Mhm. Und es reicht immer, das ist gute Nachricht, immer nur ein nächster Schritt.
Ja. Ja, das ist eine gute Nachricht. Aber es ist ein Schritt, ne? Also das heißt, also das nehme ich jetzt daraus auch mit, diese innere Klarheit zu gewinnen. Das passiert nicht nebenbei. Das passiert auch nicht über eine, ich sage jetzt mal, eine Kopfgeburt, sondern da muss man als ganze Persönlichkeit muss man da involviert
kann auch
sein.
Auch als Kopfgeburt entstehen, dass ich jetzt auf Malediven irgendwie 2 Monate lang sein will. Es kann einfach beim Frühstück passieren. Es kann passieren. Ja, nur, dass ich das wahrnehme und bis es steht, keine Ahnung, wenn es jetzt noch nicht da ist, aber dann, wie kann ich dort landen, wenn ich nicht weiß, dass dahin geht? Dann gehe ich vielleicht, keine Ahnung, nach Norwegen und wundere mich nicht, warum ist das Wasser nicht so warm und so, wie ich mir eigentlich wünsche. Ja. So, und deswegen.
Genau, das heißt, also.
Warum verstehen die alle nicht?
Ja, ja,
warum machen die nicht mit?
Ja, das heißt, diese Klarheit passiert auf verschiedene Art und Weise, ist aber die Voraussetzung für alles, was dann danach kommt. Du hast aber eben auch nochmal schön gesagt, ne, wichtig ist es, dass man dann seine Klarheit, also den Wunsch, den man hat, dass man den klar auch kommuniziert und teilt, ob das jetzt Strategieberater ist oder Coachin oder ob das jetzt der enge Führungskreis ist oder das gesamte Team. Wichtig ist, dass man es dann halt auch mitteilt und dann auch überlegt, okay, welche Ideen kommen dann auch von den anderen. Ich denke jetzt aber auch an das, was wir eben auch schon im Gespräch hatten, dieses Gemeinsame. Ich glaube, dass die Art und Weise des Ausstiegs oder der Nachfolgegestaltung auch sehr eng mit der Unternehmenskultur zu tun hat, die man natürlich im Vorfeld geprägt hat. Also wenn ich jetzt schon eine Gemeinsamkeitskultur habe, wo man Herausforderungen mit dem Team bespricht, ne, wo man halt Mitarbeitende mit einbezieht, dann ist es, glaube ich, ein logischer und naheliegender Schritt, dass man auch natürlich die große Frage Nachfolge im Team bespricht. Wenn man aber es gewöhnt ist und seit Jahren oder Jahrzehnten jegliche Entscheidungen fernhält vom Team, dann auf einmal zu sagen, okay Leute, was denkt ihr denn darüber? Da kann ich mir vorstellen, und so habe ich es auch schon an einigen Stellen beobachten können, das führt auch zu Irritation und zu Überforderung, wenn das von heute auf morgen ein solcher Stilwechsel passiert. Zumindest, wenn es unbegleitet ist. Teilst du das? Dass man auch da quasi schauen muss, in welcher Unternehmenskultur befinde ich mich denn oder welche habe ich denn als Unternehmer aufgebaut? Und dass man auch darauf achten sollte, wie man dann eine Nachfolgethematik angeht.
Ganz ehrlich, ich habe noch nie erlebt, dass das Team sagt, puh, das ist jetzt aber uns zu schnell. Immer, wenn es dann geteilt wird, und da kann man ja mit kleinen Themen anfangen, wollen wir das, wollen wir dies, keine Ahnung, diese Erfahrung kann man machen. So. Mhm. Aber sobald es passiert, ist das Team dann hi, also die sind froh, die sind dankbar, die bedanken sich sofort im gleichen Meeting und sagen, es ist so gut zu wissen, was wir vorhaben oder was du jetzt vorhast und so weiter. Ich habe nie erlebt, dass das Team gesagt hat, das ist jetzt uns aber anders, weil dieses anders ist besser. Und da siehst du sofort, Menschen lächeln, Menschen vielleicht stellen die Fragen oder so, aber die sind froh, das tut denen gut. Es kommt auch aus Gesundheitsforschung und was hält uns gesund? Mhm. Überschaubarkeit. Ja. Ob es dann stimmt oder nicht, aber ich muss das Gefühl haben, dass ich weiß, wohin es lang geht. Mhm. Und so entsteht es auch. Und nicht jedes Unternehmen oder jedes Team grün, agil und keine Ahnung, Stuhlkreis und Wollsocken und keine Ahnung, keine Angst davor. Und nicht alles muss man auch zusammen machen oder nicht vom Anfang an. Aber diese Ich und die anderen, diese Schnittstelle fängt früher oder später an. Mhm. Weil die anderen sind da, um irgendwas zu machen, was
Jetzt hast du gesagt, du hast das noch nie erlebt. Du begleitest aber jetzt schon seit 20 Jahren begleitest du Unternehmen und Unternehmer bei solchen Prozessen. So, jetzt denke ich mir, wenn es doch so einfach wäre, dann bräuchte es ja jemanden wie dich nicht. Also, warum braucht es die Begleitung, wenn es doch so einfach ist? Also,
damit es so einfach ist, weil es Menschen sich nicht erlauben. Dass es zum Beispiel gibt's also gibt's ganz viele Therapieformen, die jahrelang gehen, dreimal die Woche, da irgendwie gucken, wie schlimm alles in der Kindheit war und so weiter. Und dann kam so ein Typ, der Kurzzeittherapie entwickelt hat. Und wirklich in 3 Sitzungen maximal ist dann alles weg. Und die Menschen waren nicht bereit zu sagen, wie, es kann doch nicht so leicht gehen, es kann doch nicht so schnell gehen. So, doch, muss man sich nur erlauben. Und ich bin nur so lebendiger irgendwie Nachweis, dass es gibt, durch meine Referenzen, durch alles, was ich zeige da und so weiter. Ich will da inspirieren. Hey, es geht mit Sinn, Spaß und Leichtigkeit. Ja, und
das heißt, du bist die Erlaubnisgeberin.
Ich inspiriere, ich lade ein und ich sage, keine Angst, du überlebst und du wirst nach dem ersten Termin sehen, es ist besser, es funktioniert. Und dann brauchen die mich auch ziemlich bald nicht mehr, weil dann ist Vertrauen da. Oh, man kann über alles sprechen und das tut gut. Und das heißt nicht Konflikte und Stress, sondern Spannungen nutzen. Dass man gezielt sucht, oh, wo könnten wir noch besser und so weiter. Und dann ist Angst weg und dann geht's ins Tun. Das, bis das Ziel erreicht ist.
Ja, das heißt, im Grunde genommen räumst du da einen großen Stein aus dem Weg, der dazwischen, also der eigentlich, es kann einfach sein, aber weil wir davon ausgehen, es muss kompliziert sein, es muss schwer sein, wir sind es gewöhnt und es wird überall auch erzählt und so weiter. Und du zeigst im Grunde genommen, dass es einfach sein kann und dann
nimmt es seinen Lauf. Stein kann man von rechts umgehen, kann man von links umgehen, kann man drüber klettern, kann man kann man in andere Richtung sich umdrehen und Stein hinter sich lassen. Man muss nicht in diesen Stein reinbeißen und nächste 20 Jahre verbringen.
Ja, das ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage, so ein Problemfetischismus oder eine, ja, das ist aber vielleicht, das meinte ich eben auch mit dieser Kultur, in der wir ja zumindest in einigen Teilen auch leben, dieses Erfolg kommt durch harte Arbeit, ne? So, Performance hat mit schwer zu tun, ne? Also oder mit Widerständen überwinden und so weiter. Das ist ja etwas, was, glaube ich, in vielen Bereichen prägend ist oder prägend war. Und wenn man dann natürlich hört, ja, es kann auch einfach sein, man kann auch einfach mal offen seine Bedürfnisse teilen und dann wird es für alle, dann gewinnen alle. Das ist schon ein Game Changer, wenn man das annimmt. Ne? So, das glaube ich, ist ja ganz offensichtlich, sonst würden wir ja gar nicht drüber sprechen. Ne?
Ich freue mich, wenn wir heute durch unser Gespräch ganz viele Menschen dazu inspirieren, weil das ist dann Synchronisation. Na, dann passiert so, dass ich nächste Information dazu irgendwie bekomme oder, also es gibt genug Nachweise, dass es so ist. Es gibt Studien, es gibt genug wissenschaftliche Nachweise, dass so ist. Warum schwer, warum leicht, wenn es schwer ist? Okay, ich kann gucken, was für mich passt.
Ja, ich habe es jetzt gerade schon eben angedeutet, ne? Du machst es schon seit 20 Jahren und du bist im Endeffekt die Erlaubnisgeberin und das lebende Beispiel und die Inspiratorin, dass es leicht sein kann. Für wen wärst du denn die richtige Ansprechpartnerin? Für welche, also was ist genau deine Zielgruppe oder jetzt von denen, die wir jetzt hier erreichen wollen? Wer darf sich eingeladen fühlen, mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn er oder sie sich in dem einen oder anderen Thema wiederfindet?
Ich habe überlegt, wo bewirke ich am meisten durch mein Tun. Ich könnte in die Politik gehen, ist mir zu langweilig und zu langwierig. Und ich liebe Menschen, die Entscheidungen treffen, ein System zu gründen, also Unternehmer. Und ich unterstütze super gerne meine Lieblingskunden, Unternehmer, Geschäftsführende, Inhaber, auch von kleinen Unternehmen, weil mein Angebot sehr niederschwellig ist. Es geht ja schnell, es geht leicht. Also man kann wirklich sehr, sehr schnell das verändern. Und die Menschen, die Bock haben, besser zu haben, die Menschen, die Bock haben, Erfolg zu haben, also wirklich diese reich und gesund, für alle, die Bock haben, reich und gesund zu sein, freue ich mich, dass ich unterstützen kann.
Da kann ich jetzt schon die Köpfe von einigen, glaube ich, innerlich hören, die sagen, nein, das kann ja nicht sein, reich und gesund, das glaube ich nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, dass wir immer mehr Mut machen, zu sagen, ja, es kann einfach sein, man kann erfolgreich sein, man kann dabei auch gesund bleiben, es muss nicht auf Kosten gehen der eigenen Gesundheit oder der eigenen Lebensqualität. Und und ich denke, dass es sich sehr lohnt, mit dir da Kontakt aufzunehmen.
Diese Zitat von Ford, ne? Diese sehr berühmte Zitat ist schon über 100 Jahre alt. Egal, was du glaubst, dass du es kannst oder du nicht kannst, du hast recht.
Ja.
So.
Ja.
Du hast recht.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Marina. Wir haben, die Zeit ist gerannt wie nichts. Gibt es noch was du hinzufügen möchtest oder ist es auch für dich rund an der Stelle?
Ich möchte gerne auch zu meinem Leadercamp einladen. Das ist einmal im Monat, nur 2 Stunden digital. Und das ist die Möglichkeit zu sehen, zu erleben, dass nicht nur Marina solche Märchen erzählt über die Leichtigkeit, sondern da sitzen Geschäftsführende und Entscheider, die diesen Prozess gehen und die weiter Nachweise sind, dass das funktioniert. Also für alle Neugierige, um das schnell zu gucken, um schnell mehr davon zu haben und zu erleben. Jede dritte Freitag im Monat, 10 bis 12 Uhr, freue ich mich auf euch.
Cool. Märchen der Leichtigkeit, das nehme ich mit. Ich hoffe, dass sich dieses Märchen, so wie es für Märchen gehört, sich sehr gut verbreitet, viel erzählt wird und wir damit viele Menschen erreichen. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, auch Ihnen beim Zuhören oder Zuschauen hat es gefallen. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, ein Teilen der Folge und direkten Kontakt zu uns und über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.